Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Yusuf al-Qaradawi, das ist ein Name, der in nicht-muslimischen Kreisen kaum bekannt ist. Qaradawi wurde oft als Chefideologe der Muslimbruderschaft bezeichnet. Die Muslimbruderschaft, das ist die erste moderne islamistische Bewegung, die 1928 in Ägypten entstand. Anfang dieser Woche ist Qaradawi nun gestorben. Und unter Muslimen und Musliminnen im Nahen Osten, aber auch hier in Europa, hat sein Tod sehr emotionale und vor allem sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Die einen bezeichnen ihn als Hassprediger oder Terrorunterstützer, die anderen betonen dagegen seine großen Verdienste im Bereich der islamischen Rechtswissenschaften. Darüber, warum das so ist, kann ich jetzt mit der Islamwissenschaftlerin Bettina Gräf sprechen. Frau Gräf, wer war dieser Mann?
Yusuf al-Qaradawi war ein 1926 geborener ägyptischer Gelehrter, der in seiner Jugend in den 1940er Jahren den Muslimbrüdern beigetreten ist. Und die stellten damals eine antikoloniale Bewegung dar gegen die britische Herrschaft in Ägypten. Und er ist den Muslimbrüdern sein Leben lang treu geblieben, auch wenn er seit Ende der 1950er Jahre nicht mehr festes Mitglied dieser Vereinigung war. Das könnte man vielleicht jetzt so zusammenfassend sagen, um ihn vorzustellen. Er ist Gelehrter der islamischen Theologie und Rechtswissenschaft, aber eben auch Aktivist. Und vor allem setzte er sich für die Belange der Palästinenserinnen und Palästinenser ein. Und das ist wahrscheinlich eine der Erklärungen, warum er so populär war.
Also ein Mann, der ganz verschiedene Rollen auch in seinem Leben eingenommen und ausgeführt hat. Aber er war ja auch einer, der gerade im Westen sehr umstritten war. Und wenn man sich einige seiner Positionen, auch Fatwas, also islamische Rechtsgutachten, anschaut, dann liest sich ja das tatsächlich auf den ersten Blick erstmal wie eine Liste des Grauens. Er nannte Homosexualität eine geschlechtliche Abartigkeit. Er sprach sich für die Todesstrafe bei unehelichem Sex aus und nannte Hitler einmal eine gerechte Strafe für die Juden. Wie konnte so jemand eine doch so große Anhängerschaft aufbauen?
Ja, es liest sich wirklich wie eine Liste des Grauens, und so hat sich auch Spiegel Online jetzt am Montag von ihm verabschiedet. Diese Position hat er tatsächlich vertreten, immer wieder zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Wenn wir die alle so zusammenziehen, trägt das eher zu einer Dämonisierung seiner Person bei, was uns vielleicht nicht ganz weiterhilft. Aber die Popularität, also warum kann jemand trotz dieser Position so populär sein? Ich hatte es gerade schon angedeutet. Meines Erachtens hängt es damit zusammen, dass er sich gegen Kolonisierung, gegen christliche Missionierung und durch die westlichen Erstkolonialmächte, später Globalisierungsprozesse geäußert hat und vor allen Dingen eben sich immer wieder für die palästinensische Sache eingesetzt hat. Man hätte sich gewünscht, er wäre ein muslimischer Gandhi gewesen bei dieser Reichweite und nicht einer, der so stark gegen die Juden hetzt, hatte aber gemacht, wie viele andere auch, die sich in diesem palästinensisch-israelischen Konflikt auf die Seite der Palästinenser stellen. Man muss wissen, wenn man sich das islamische Recht anguckt, das ist ja ein Recht, was jetzt nicht als nationalstaatliches Recht, also nicht mehr so praktiziert wird. Jetzt ist es quasi eine Auseinandersetzung, die nicht unbedingt immer rechtliche Konsequenzen hat. Also es ist ein Diskurs. Und er war einer, der sich sehr gut auskannte. Und er hat dazu beigetragen, bestimmte Handlungen in der modernen Welt neu einzuordnen. Das kann man jetzt nicht behaupten bei den Sachen, die Sie gerade genannt haben. Das klingt nicht sehr differenziert, aber es gibt sehr viele andere Fragen, zu denen er sich im Laufe der Zeit sehr dezidiert geäußert hat, eben mit seinen vielen Büchern. Und ich denke, das macht auch seine Autorität als Gelehrter aus. Er hat sich dafür eingesetzt, dass eine Mädchenbildung ermöglicht wird. Es ging immer um die Frage, darf eine Frau zum Beispiel Präsidentin werden? Zuerst wurde das in den 60er Jahren, in den 70er Jahren abgelehnt. Und dann hat er Position entwickelt, vielleicht auch im Zuge, wie er seine Töchter aufwachsen sehen hat. In dem Zuge hat er seine Position geändert und am Ende hat er dafür plädiert. Aber wichtig war ihm immer, dass es aus dem Islam selbst herauskommt.
Und trotzdem hat er ja auch bis zum Ende seines Lebens die Position vertreten, dass die Frau sich dem Mann unterzuordnen habe. Andernfalls dürfte er sie sogar leicht schlagen. In Katar hat er dann später auch für den arabischsprachigen Sender Al Jazeera gearbeitet. Er hatte dort eine Show mit dem Titel Die Scharia und das Leben. Und mit der hat er wirklich ein Millionenpublikum erreicht. Wie sehr hat denn auch seine mediale Kompetenz, vielleicht auch sein besonderes Können auf diesem Gebiet dazu beigetragen, dass er wirklich zu dieser öffentlichen Figur Al-Qaradawi geworden ist?
Ich muss immer schmunzeln, weil ich ihn nicht besonders charismatisch fand, wenn er spricht. Er nuschelt so ein bisschen, er spricht im ägyptischen Dialekt. Und ich fand gar nicht, dass er da so kompetent ist, was das Sprechen angeht. Aber er hat von Anfang an diese Mission gehabt. Und ich glaube, das ist das, was so dahinter steckt, dass er ist rein sozialisiert in eine Bildung, wo man noch sehr viel oral voneinander gelernt hat, also sehr viel mündlich, sehr viel auswendig gelernt. Er kannte unglaublich viele Texte und das hat die Leute fasziniert. Also die Sprache war einfach, aber immer angereichert mit diesem ganzen Wissen. Er hat dort in einer der wichtigsten Moscheen gepredigt und von Anfang an, als es in Katar Radio und dann terrestrisches Fernsehen gab, hat er dort im Fernsehen, ist er aufgetreten und hat Fragen beantwortet von Zuschauerinnen und Zuschauern, die ihm per Brief Fragen geschrieben haben. Und erst später, 1996, als der Satellitenfernsehsender Al Jazeera gegründet wurde, hat er dann dort eine ähnliche Aufgabe übernommen. Da war er aber schon 70. Das heißt, bekannt war er schon vorher und dann konnten sich aber eben noch viel mehr Leute in Europa und in Amerika sich auch diese Sachen anschauen, wenn sie denn Arabisch konnten.
Und er war ja auch einer, der sich besonders auch um die europäischen Muslime bemüht hat. Er hat etwa 1997 den Europäischen Fatwa-Rat gegründet. Der sollte Rechtleitung in Glaubensfragen für europäische Muslime bieten. Und auch hier gibt es wieder diese geteilte Wahrnehmung. Manche sagen, er hat Muslimen Wege aufgezeigt, wie man Europäer sein kann, ohne seinen muslimischen Glauben zu verlieren. Und andere argumentieren, der Rat habe eine Ideologie verbreitet, die die Muslime in Europa dazu angehalten hat, sich abzusondern, vielleicht sogar Parallelgesellschaften zu bilden. Wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, beide Interpretationen sind möglich. Also wenn Sie sich das angucken, es gibt unglaublich viele Leute, die sich als Muslim oder Muslimin bezeichnen, die aber niemals diesen Fatwas folgen würden, weil sie das absurd finden, weil sie das vielleicht finden, dass es aus einer anderen Zeit kommt und auch zu ideologisch ist und sie wollen sich eh nicht vorschreiben lassen, wie sie ihr Leben leben sollen. Und es gibt andere, die freuen sich darüber, dass sie eine Anleitung bekommen, wie es eben in der Tradition nach islamischem Recht, also nach traditionellem islamischem Recht mit einer modernen Auslegung, wie es denn richtig wäre. Und zu denen hat er gesprochen. Und ich finde, ab diesem Zeitpunkt, wo er sich so stark in Europa engagiert, muss man sehr genau hingucken. Denn er sprach selber nur Arabisch. Er las kein Englisch, kein Deutsch, kein Französisch, keine anderen Sprachen. Das heißt, er war sehr in seinem eigenen Universum mit sich und vielleicht auch noch mit diesen alten Fragen beschäftigt, aus der Zeit, aus der er kam. Insofern sind die Fatwas, das Fatwa-Rat, die sind zum Teil sehr harmlos, zum Teil sind die problematisch und das kann man sehr gut nachvollziehen.
Was sind denn so Fatwas, die in die eine oder andere Richtung gedeutet werden können?
Also es geht zum Teil um sehr konkrete Fragen. Wenn Sie zum Beispiel verheiratet sind und als Frau zum Islam konvertieren, dann müssten Sie sich eigentlich scheiden lassen, wenn Ihr Mann nicht Muslim ist, weil nach traditioneller Vorstellung Sie als muslimische Frau nicht mit einem Nicht-Muslim verheiratet sein können. Und die haben sich beraten in diesen Gremien. Aber es gibt so eine Fatwa, wo er dann gesagt hat, das islamische Recht ist eigentlich eindeutig, aber in dem Fall haben wir eigentlich nichts in der islamischen rechtlichen Tradition und auch nicht im Koran oder in dem, was der Prophet gesagt hat, wenn die Leute schon verheiratet waren. Das heißt, in dem Fall hat er dann neues Recht gesprochen, hat gesagt, wenn man schon verheiratet war und es handelt sich hier um eine Konversion, dürfen die verheiratet bleiben. Und das hat er den bestimmten Umständen in Europa zugeschrieben. Und das wird dann von manchen eben als progressiv gehandelt. Jetzt aus einer nicht-muslimischen Sicht klingt es natürlich ein bisschen absurd, aber das ist ein Beispiel.
Ich möchte ganz zum Schluss nochmal auf die Reaktionen auf seinen Tod, mit denen wir dieses Gespräch ja auch begonnen haben, zurückkommen. Ein Kommentar, den fand ich interessant, da kommentiert eine deutsche Muslimin, er war das Gesicht einer Epoche und mit seinem Dahinscheiden endet auch diese Epoche. Sehen Sie das auch so? Was bleibt von Al-Qaradawi?
Ich glaube auch, dass eine Epoche endet. Und wenn Sie junge Prediger zum Beispiel im ägyptischen Fernsehen oder auf YouTube anschauen, die argumentieren ganz anders. Die, die jetzt ganz viele Follower haben und die, die Influencer sind, die sind nicht unbedingt die, die der islamischen Tradition so folgen, dass sie auf gar keine anderen Quellen zurückgreifen. Da ändert sich etwas, was die Leute anspricht, auch wenn sie vielleicht immer noch spirituell sind und sich für bestimmte islamische Fragen interessieren. Aber die Form, die Ästhetik und auch das Streitbare, was jetzt Qaradawi hat und was die Muslimbrüder haben, das sind nämlich nicht mehr die Leute, die die meisten Follower haben.
Also ein Mann, mit dem vielleicht auch eine Epoche endet. Zum Glück würden manche da vielleicht sagen. Ich habe gesprochen mit Bettina Gräf. Sie ist Leiterin der Forschergruppe Arabische Massenmedien und transregionale Netzkulturen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.